Wir stellen uns mal eine Situation vor, die vor 450 Jahren vor Christus stattgefunden hat. Und wir gehen mit unserem Kopf mal nach Jerusalem. Wir wollen uns dort eine Stadt vorstellen, die im Aufbau ist, aber vorher in Trümmern lag. Eine Stadt, die vorher zerstört gewesen ist und Menschen, die dort gewohnt haben, die sind verschleppt worden und jahrzehntelang waren sie in einem anderen Land, sind dort auch gestorben und dessen Kinder kommen nun zurück und wollen diese Stadt wieder aufbauen. Und da gibt es einen Mann, der hieß Nehemia. Und er sieht diese Stadt und beim Anblick der Stadt, da blutet einfach sein Herz. Es trauert ihm so dermaßen, dass diese Stadt kaputt ist und nicht wieder aufgebaut wurde. Und er inspirierte dann die Menschen, er ermutigte die Menschen, diese Stadt wieder aufzubauen. Vor allem die Stadtmauer, denn die sollte ja Schutz bieten. Und als er sie motiviert hatte, da heißt es dann in Nehemia 2, Vers 18, und sie machten sich an das gute Werk. Sie machten sich an das gute Werk. Wir sind gerade in einer Predigtreihe und die heißt Das gute Werk. Und wir gehen da jetzt dieses Nehemia-Buch durch, das im Alten Testament steht. Und wer seine Bibel hat, der darf das schon gerne mit aufschlagen, Nehemia. Und da wollen wir einfach durchgehen. Dieser Aufbau der Stadt oder der Stadtmauer hat nämlich auch einen symbolischen Charakter für uns als Gemeinde, für unseren Gemeindebau oder für so eine Art Metapher ist das für das Reich Gottes zu bauen. Und wir wollen heute weitergehen. Weitergehen, wie Nehemia heute mit Widerstand umgeht. So, jedes Mal, wenn wir uns für Gott einsetzen, dann tun wir etwas Gutes. Dann ist das sinnvoll, wenn wir uns von Gott führen lassen. Aber wir müssen auch mit Widerstand rechnen, dass Hindernisse uns in den Weg gelegt werden und Menschen sich gegen uns wenden. Das ist so, wenn wir uns für Gott einsetzen. Und heute geht es auch nur darum, wenn wir uns für Gott einsetzen, werden wir Widerstände erleben. Natürlich erlebt man auch anderswo Widerstände. Aber heute geht es ganz besonders darum, wenn wir uns für Gott einsetzen. Genau dann kommen Menschen und wollen uns irgendwas Böses vielleicht. Es werden Mächte irgendwie aufgewacht oder werden wach und wollen uns irgendwie hindern, an Dinge für Gott zu arbeiten. Und die sind dann gegen uns. Die haben nämlich ihre eigenen Pläne, die suchen ihren eigenen Vorteil. Die haben ihre eigene Vorhaben, die sie dann durchsetzen wollen. Und genau das erleben natürlich jetzt die Juden in Nehemia-Buch. Die Stadtmauer ist ungefähr zur Hälfte nun fertig, aufgebaut. Natürlich gibt es da noch ein paar Lücken und die Stadtmauer ist auch noch nicht hoch genug, um wirklich vollen Schutz zu bieten. Aber sie machen Fortschritte. Und jetzt tauchen plötzlich Gegner auf. Die wurden schon im Nehemia-Buch Kapitel 2 angedeutet und jetzt tauchen sie Ende Kapitel 3 und Kapitel 4 sehr deutlich auf. Und da gehen wir jetzt mal rein in den Text. Und wer ihn bei sich hat, der kann mit mir Nehemia 3 ab Vers 33 aufschlagen. So, und wer eine englische Version liest, weiß ich nicht, oder eine persische Version, da wird es wahrscheinlich erst, dass die Zählung anders fängt ab Kapitel 4 an. Und da kommt jetzt der erste Gegner, der heißt Sambalat, war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächten in Samarien sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie lebendige Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen. Schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Da haben wir so einen Mann, der heißt Sambalat. Ein komischer Name, aber zur damaligen Zeit wahrscheinlich eher üblich. Und das war ein Statthalter, und zwar von Samarien. Und er verhöhnte die Juden, er spottete über sie und stellt nun sarkastische Fragen, um sie ein bisschen lächerlich zu machen. Was machen die elenden Juden denn da? Und wenn wir uns das hebräische Wort für elende Juden angucken, oder das Elend, dann beschreibt das Absterben. Was machen die eigentlich dahinwelkenden, die dahin raffenden Juden da eigentlich? Die sind doch eh am Sterben. Und dann fragt er, werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Können sie überhaupt genug opfern, um ihren Gott gnädig zu stimmen, dieses Bauprojekt fertigzustellen? Geht das überhaupt? Sind die würdig genug? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Das kann doch nichts werden. Die nutzen minderwertige Qualität. Das sind gebrauchte Steine, die irgendwie noch von Feuer und von irgendwelchen anderen Dingen vermindert geworden sind. Die Qualität ist überhaupt nichts wert. Das ist wirklich, was man da eigentlich wegschmeißen sollte. Die haben keine Mittel, keine Materialien, die wirklich hochwertig sind, damit das irgendwie hält. Und dann kommt da noch so ein Kumpel von ihm, der Tobia. Das ist der Statthalter von Ammon, also da bei den Ammonitern. Das ist östlich von Jerusalem. Und die sitzen da anscheinend beieinander und der witzelt dann so mit, ja, wenn da so ein Fuchs kommt, dann bricht sowieso alles ein. Und will damit seinen Scherz machen, so ein leichtfüßiger Fuchs, so ein kleiner Fuchs, der eigentlich sich durch jede Lücke winden könnte, wenn der da mal die Mauer berührt, dann stürzt alles ein. Und ich kann mir gut vorstellen, die saßen ja wahrscheinlich nicht alleine so da, da waren noch ein paar andere, und die grölen dann mit und lachen, und dann lachen alle mit und bestätigen sich, ja, die elenden Juden, haha, die sind ja nichts wert und das, was sie machen, das ist zum Scheitern verurteilt. Also sie bestärken sich gegenseitig. Aber warum? Weil sie einfach Angst haben um ihre Macht und um ihren Einfluss. Wenn wir wissen, das sind Statthalter, die haben halt Macht und da kommt plötzlich Jerusalem, die wird wieder aufgebaut. Das war ja die Hauptstadt von Israel. Wenn das wieder größer wird, dann wird es vielleicht eine neue Provinz geben. Und das bedeutet, wir müssen von unserem Einfluss abgeben. Wir haben denn nicht mehr so viel Macht. Und deswegen wollen sie die Juden demoralisieren, sie wollen sie entmutigen, sie wollen sie zweifeln lassen an ihr Vorhaben. Und das ist für uns auch eine Warnung. Sei nicht überrascht, wenn du auf Widerstand stößt, wenn du dich für Gott einsetzt, wenn du seinen Willen tust, wenn du seine Gerechtigkeit in diese Welt reintragen möchtest. Du wirst Gegner Gottes aktivieren. Sie werden vor deiner Haustür stehen. Der Teufel bekämpft nämlich nicht diejenigen, die für ihn keine Bedrohung sind, sondern er bekämpft genau die, die gegen seine Sache sind. Und wenn wir nun für Gottes Willen einstehen, wenn wir für Gottes Gerechtigkeit stehen, dann steht das nämlich im Kontrast zum Egoismus, zum Stolz, zum Machthunger in dieser Welt und auch zu diesen teuflischen Mächten. Weil wir Jesu Willen tun, weil wir Gottes Willen tun, weil wir seine Gerechtigkeit in diese Welt tragen, weil wir Jesus als diesen Herrscher auch in dieser Welt proklamieren, kommen diese Mächte. Wir sagen eigentlich, die haben keine Macht, aber sie wollen Macht haben. Wir sagen, sie haben keine Herrschaft über uns und andere Menschen. Sie haben eigentlich schon verloren, aber das wollen sie nicht. Sie wollen, dass wir glauben, dass sie Macht haben und dass sie gewinnen können. Und darum verbreitet das Böse Lügen über Menschen und verblendet sie. und will eigentlich, dass sie in dieser Scheinwelt leben. Und wegen Jesu Botschaft sind Menschen auch mit sich selbst konfrontiert, mit ihrem eigenen Ego, mit ihrem Machthunger und mit ihrer Sünde. Und dann kommen auch Abwehrmechanismen ins Spiel. Die Menschen wollen es nicht wahrhaben, verleugnen es und werden sogar aggressiv, was wir auch noch später lesen im Nehemia. Und alles nur, um damit sie die Konfrontation aus dem Weg gehen können, damit sie sich nicht mit ihrer eigenen Sünde beschäftigen müssen. Und damit werden wir, die wir nun für den Willen Gottes uns einsetzen, für seine Gerechtigkeit stehen oder einstehen, wir werden da zu Feindbildern, weil wir sie damit konfrontieren. Und dann wollen sie uns irgendwie niedermachen. Als erstes kommt so, man redet schlecht über uns, das sind die Dummen. Wie kann man nur an sowas Törichtes glauben? Wie kann man nur glauben, das hätte irgendwie einen Zweck? Oder wie kann man überhaupt an einen Gott glauben, wenn man so aufgeklärt ist wie wir? Oder sie greifen dich noch persönlicher an, sagen, du bist viel zu jung, du kannst das noch gar nicht. Du musst erstmal reifer werden. Oder wenn du dann reifer geworden bist, kommen sie wieder und sagen, du bist zu alt geworden. Das geht auch nicht mehr mit dir. Das ist zum Scheitern verurteilen. Du bist zu unerfahren, zu naiv. Du musst doch mal dich der Realität stellen. Du bist zu untalentiert, bist du dem religiösen Wahn verfallen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du hast für den Schwachsinn doch nicht wirklich Zeit. Willst du dich da wirklich investieren? Du glaubst wirklich, als dieser aufgeklärte Mensch, an diesen Gott? Geht das überhaupt noch? Lass dich von Kritik, von Spott oder von Sarkasmus anderer Menschen nicht von Gottes Sache abbringen. Lass es nicht in dein Herz rutschen. Wie reagiert man eigentlich auf sowas dann? Es gibt verschiedene Mechanismen, die man so hat, wenn man angegriffen wird. Das kennt man so aus der Psychologie und auch manchmal kennt man das auch so aus der Tierwelt, wenn man so eine Doku anguckt, was so die unterschiedlichen Leute oder auch Tiere dann machen, wenn sie angegriffen werden, wenn sie plötzlich unter hohem Druck stehen. Und dann giftet man vielleicht zurück. Man beleidigt zurück, man benutzt schlimme Worte, man diffamiert auch den anderen nochmal. Man macht den anderen auch schlecht und verteilt sozusagen verbale Ohrfeigen dem anderen und will ihn eine reinwürgen. So Gleiches mit Gleichem vergelten. Und dann könnte man aber auch in Panik geraten, man wird ganz nervös und weiß gar nicht mehr, was man so machen soll. Und dann wird man ungenau, man verliert den Fokus und man stürzt hin. Man ergreift die Flucht, man lässt alles liegen und dann bloß abhauen, nur nicht mehr diesen Druck spüren müssen. Und dann gibt es noch was anderes, man kann sich auch einfach totstellen. Einfach nichts mehr machen, kein Lebenszeichen mehr von sich geben, sich verstecken, so, oh, wenn der andere mich nicht sieht und wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann passiert auch nichts. So eine Taktik. Und der Spott von Sambalat und Tobia machen natürlich die Runde und die Juden bekommen das mit, die Nehemia bekommt das auch mit. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Nehemia? Der flüchtet nicht, der stellt sich nicht tot, der gerät nicht in Panik. Das Erste, was er macht, ist, er betet. Das Erste, was er macht, er betet. Es ist nicht das Letzte, was er macht. So. Es ist nicht der letzte Strohhalm, nach dem er greift. So von wegen, ich habe schon alles andere ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich mich an Gott wenden. Jetzt geht's nicht anders. Er dreht den Spieß um und sagt, nein, ich greife gleich von Anfang an nach diesem Strohhalm des Gebets. Ich wende mich gleich von Anfang an an Gott, an eine höhere Macht. Und da lesen wir in Nehemia 3, Vers 36, da betete ich, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sich selbst zurückfallen und lass die Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihres ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Für uns ist es vielleicht ein bisschen befremdlich, wie Nehemia hier so betet. Das ist so ein bisschen alttestamentlich, sage ich jetzt mal. Und so Begrifflichkeiten, wie im Neuen Testament vorkommen, wie Vergebung, Versöhnung ist möglich, die kommen bei ihm nicht vor gerade. Weil er sieht die Dinge noch so im Sinne, wer gegen uns ist, ist gegen Gott. Und wer gegen Gott ist, ist gegen uns. Und alle, die gegen uns sind und gegen Gott sind, sind Feinde, sind Gegner. Aber trotzdem lernen wir was hier in seinem Gebet. Erstens, er wendet sich an Gott. Und zweitens, er überlässt die Sache Gott. Er macht da nicht irgendwie andere Sachen, sondern irgendwie so von wegen berufe mich, in die Schlacht zu ziehen und gegen sie aufzunehmen und ich werde für deinen Namen, werde ich sie alle umbringen oder sowas. Nein, das macht er nicht. Sondern er sagt, Gott, kümmer du dich drum. Und wir könnten für uns als Neutestamentlicher oder die, die neutestamentlich denken, sagen, greife ein mit deiner Hand. Lass deine Gerechtigkeit und deine Liebe in diese Situation hineinfahren. Wir lesen auch im Römerbrief, wie Paulus damit umgeht. Da sagt er auch, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Und dann sagt Paulus noch weiter, tut ihnen Gutes, bringt ihnen Wasser, wenn sie durstig sind und so weiter. Also so soll man mit seinen Feinden umgehen. Man überlässt die Sache eigentlich Gott. Man soll sein Wut, sein Ärger nicht über die anderen ausbrechen lassen. Und sich an Gott wenden, im Gebet sich an Gott wenden, das hat eine wirklich gute Kraft. Das ist etwas Mächtiges, weil Gebet entlastet. Denn im Gebet verliert die Situation oder auch die Gefühle verlieren die Macht, mich komplett einzunehmen. Es gibt Studien, die besagen, dass Menschen besser mit Situationen klarkommen, wenn sie beten. Mit Drucksituationen besser klarkommen, wenn sie beten. Sie können anderen Menschen besser verzeihen, wenn sie beten. Egal, was man sich vornimmt. Man kann auch positiv denken. Menschen, die beten, die sind fähig, mit diesen Situationen besser umzugehen als andere Menschen. Und die Juden machen diese Pause zum Beten. Und dann, ganz interessant, sie kehren zurück zur Arbeit. Das Geistliche und das Praktische gehen sozusagen Hand in Hand. Und dann gibt es auch wieder weiter Allianzen mit den Arabern, die Sambalat und Tobia dann eingehen. Das ist sozusagen der Süden von unter Jerusalem, also man meint nicht die ganze arabische Halbinsel, sondern man meint so diese Steppe in Nordarabien. Und dann gibt es noch die Philister, die sie anheuern und sagen, hey, die sollen auch noch irgendwie mit dabei sein. Und dann haben wir die Situation, dass letztendlich die Israeliten von allen Seiten umgeben sind. Da ist Sambalat im Norden, da ist Tobia im Osten und dann sind die Araber im Süden und dann kommen die Philister aus dem Westen. Von allen Seiten sind sie nun umgeben. Und weiter geht es. Und es heißt wieder, sie beten. Und dann arbeiten sie wieder. Sie positionierten Wachen. Und was lernen wir hier? Beides ist nötig. Einerseits beten, wirklich sein geistliches Leben zu pflegen, in Beziehung mit Gott zu treten, aber den Fokus auf die Arbeit dabei nicht zu verlieren. Nicht aufhören, trotzdem weitermachen und mit der Kraft Gottes rechnen. Und dieses beides in der Waagschale zu halten, das ist vielleicht für uns nicht so einfach. Ich falle vielleicht eher so von der praktischen Seite vom Pferd, weil ich da eher so mein Steckenpferd habe und sage, okay, da investiere ich vielleicht mehr als ins Gebet. Und ich muss die Waagschale halten, hey, ich muss mehr beten. Und der andere muss vielleicht sagen, okay, ich bete nur noch, aber ich mache gar nichts mehr. Da muss es dann andersrum sein. Du, beten, ja, aber vergiss auch nicht, die Arbeit zu tun, die Gott dir aufgetragen hat. Das Praktische und das Geistliche müssen dann ausgeglichen sein. Und das lernen wir. Was wir heute mitnehmen, ist letztendlich, fangen wir an zu beten, wenn wir Widerstände erleben. Aber hören wir auch nicht auf, hören wir nicht auf, mit dem Praktischen weiterzumachen. Hören wir nicht auf, am Reich Gottes zu bauen. Hören wir nicht auf, Menschen von Jesus zu erzählen. Hören wir nicht auf, Menschen, die Not erleiden, ihnen zu helfen. Das lernen wir. Und wenn wir nächste Woche weitergehen in Nehemia 4, dann werden wir auch noch sehen, wie sie weiter dann mit diesen Widerständen umgehen. Und da soll es dann nächste Woche weitergehen. Ich bete für uns. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns berufen hast, auch als ganze Gemeinde, dass wir hier in Ingolstadt und darüber hinaus dienen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns da aber auch nicht allein lässt, dass du bei uns bist und dass wir ja von dir begleitet sind, dass du für uns kämpfst und für uns einstehst. Und wir möchten dich bitten, dass du uns für beide Sachen, für das Geistliche und auch für das Praktische, eine Leidenschaft schenkst, dass wir die Beziehung zu dir weiterhin pflegen und dass wir auf dein Wirken beharren und damit rechnen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns bei Widerständen, dass wir den Fokus beibehalten und trotzdem weiterarbeiten können. Gib uns da die Kraft und den Mut, da weiterzumachen. Mach uns standhaft und lass uns nicht verwirren oder lass uns da nicht irgendwie davon abkommen, dass wir diese Arbeit dann aufgeben, sondern dass wir da weiter fortschreiten, dass dein Reich gebaut wird in dieser Welt und dass diese Welt ein Stück besser wird, weil du dann einfach dich mit deiner Liebe hier auf dieser Erde ausbreitest. Amen.